Heute bei «Apropos» Löcher im Hirn.
Eigentlich jede Sparte von meinem Hirn, die sollte funktionieren, kann plötzlich von einem Loch sozusagen aufgegessen werden. Und dann weiss ich gar nicht mehr, was sind jetzt meine Verpflichtungen, was bin ich gerade am Machen gewesen oder was sollte ich noch machen.
Jedes Jahr kommen in der Schweiz etwa 2000 Kinder mit einer Form vom fetalen Alkoholsyndrom auf die Welt. Weil ihre Mütter während der Schwangerschaft zu viel Alkohol getrunken haben. Es ist die häufigste nicht genetische geistige Behinderung in der Schweiz. Und trotzdem ist sie weitgehend unbekannt. Warum ist das so? Und was bedeutet das für die Betroffenen?
Und dann tue ich Menschen kennenlernen und sie denken nicht daran, ich könnte eine geistige Einschränkung haben. Und
über das reden wir heute mit Jan Bolliger. Er ist Volontär beim Tagesanzeiger. Er hat sich fast ein Jahr lang mit dem fetalen Alkoholsyndrom und seinen Opfern beschäftigt. Und jetzt ist er bei uns im Studio für eine neue Folge von «Apropos» im Tag-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Jan.
Hoi Philipp.
Jan, wir fangen die Geschichte an mit Nico Maurer. Wer ist er?
Der Nico Maurer ist 25 Jahre alt, er wohnt im Kanton Zürich bei seinen Eltern. Er fotografiert gern, er geht gerne an Partys, er reist gerne mit dem Zug in der Schweiz umeinander. Er ist sehr aufgeweckt, sehr ein sympathischer junger Mann.
Und eigentlich heisst er anders, oder?
Genau, weil der Nico hat mir zusammen mit seinen Adoptiveltern sehr eine persönliche Geschichte erzählt, die auch mit vielen Stigmatas behaftet ist. Und sie haben darum beschlossen, dass sie es lieber würden, anonym machen.
Er hat dir erzählt von seinen Löchern im Kopf, wie du im Text genannt hast. Was meint er mit dem genau?
Eigentlich jede Sparte von meinem Hirn, die funktionieren sollte, kann plötzlich von einem Loch sozusagen aufgegessen werden. Und dann weiss ich gar nicht mehr, was sind jetzt meine Verpflichtungen, was bin ich gerade am Machen gewesen oder was sollte ich noch machen. Und das ist im Alltag ab und zu sehr schwierig, weil plötzlich mein Tagesablauf wird unterbrochen durch etwas, was ich machen sollte, wird vom Loch im Gehirn aufgegessen.
Nico meint mit einem Löcher im Kopf, dass er sehr grosse Mühe hat, um sich Sachen zu merken. Aber nicht einfach nur in einem Ausmaß, wie es wir vielleicht alle auch manchmal haben, dass wir irgendwie Schlüssel daheim vergessen, sondern er vergisst wichtige Termine, er vergisst Sachen, die er vor einem Tag noch gewusst hat. Er hat zum Beispiel mal in einem Bioladen gearbeitet und das war eigentlich kein Problem gewesen. Und auf einem Tag hat er nicht mehr gewusst, wie das Brot heisst.
Ich vergesse Abläufe, also damals, wo ich im Bioladen geschafft habe, ich habe jeden Tag das Brot eingeräumt, das sind so 20 Brot, und plötzlich sagt mein Hirn, ach, wir tun jetzt die Erinnerung vom Brot aufessen, dann habe ich nur noch gewusst, was ist Baguette und was ist Olivenbrot, und alle 18 restlichen Brot weiss ich nicht mehr, wie die geheissen haben.
Und ja, das macht ihm das Leben sehr schwer.
Das ist ja total unbeständig. Oder an einem Tag hat er die Löcher im Kopf und am anderen hat es sie nicht.
Genau, also es ist häufig ein Problem, aber es ist einfach sehr schwierig auch zu sagen, was gerade kommt, was auf ihn zukommt, wie es wird gehen. Das ist etwas eine Sache, die ihm das Leben schwer macht.
An eurem Treffen hast du gerade wie das gemerkt, was das für Auswirkungen kann haben?
Genau, wir haben das Treffen einen Monat im Voraus abgemacht. Ich bin im Januar bei ihm und seinen Eltern gewesen. Und dann bin ich dort angekommen und dann hat es aber geheißen, ja, wir haben nicht so lange Zeit, weil es gibt noch einen wichtigen Arzttermin, wo der Nico muss gehen, wo er eigentlich, glaube ich, auch schon länger gewusst hat, aber irgendwie ist das vergessen gegangen. Und dann sind wir dort gewesen, haben das Interview geführt, das war wahnsinnig spannend gewesen. Und dann haben wir seine Eltern immer wieder sagen, ey, Geld, du musst dann bald gehen, Geld, du musst dann bald gehen. Und dann haben wir gesagt, ja, ich würde das noch schnell fertig erzählen. Und ja, dann schlussendlich ist es wirklich so, ja, 10 Minuten und dann 10,5 Minuten später ist es wirklich langsam sehr knapp geworden. Und ja, und es ist auch so ein bisschen, halt immer so wie auch gekannt, zum Beispiel von Teenager oder sowas. Also ich mag mich selber gut erinnern an die Zeit, aber das ist halt, der Nico ist halt nicht mehr 16, sondern halt 25.
Was ist denn die Ursache für die Löcher im Kopf?
Der Nico hat mit sehr großer Wahrscheinlichkeit das fetale Alkoholsyndrom, FOS, abgekürzt. Das entsteht, wenn die Mutter während der Schwangerschaft Alkohol trinkt. Und der Alkohol gelangt dann über die Plazenta direkt in den Kreislauf vom Embryo. Alkohol ist ein Nervengift, ist ein Zellgift, greift dort die Organe an. Die Leber vom Embryo kann der Alkohol selber noch nicht abbauen. Das heisst, der Alkohol ist nachher so lange beim ungeborenen Kind, bis das Blut von der Mutter wieder gereinigt ist. Und das geht eigentlich sehr viel länger, als dass man zum Beispiel als Erwachsener das hat. Es gibt da Schätzungen, die sagen, dass bis zu 10-mal länger eigentlich nach dem Embryo dem Alkohol und dem Zellgift ausgesetzt ist. Das kann dann halt eben diverse Organe schädigen. Vor allem betroffen ist auch das Gehirn, das Frontalhirn. Jetzt sind so die sogenannten exekutiven Funktionen daheim. Das gehört zu Fokussieren, Planung, Impulskontrolle, Lernen, aber auch so die ganze soziale Interaktion von den Handlungen, wie man zueinander steht, wie man Empathie empfindet. Und wenn das Teil vom Gehirn geschädigt wird, dann führt das dann eben zu den Löchern im Kopf, wo eben ganz viel nachher auch Symptome kann mithaben. Das eben Lernschwächen, nähere Distanzprobleme, aber natürlich auch eben andere gesundheitliche Probleme, wenn andere Organe geschädigt werden.
Wie haben wir denn beim Nico gemerkt, dass das könnte sein?
Ja, der Nico hat schon sein ganzes Leben mit Ärzten zu tun. Eben seine liebliche Mutter war alkohol- und drogenabhängig gewesen und hat durch das immer auch wieder schon ganz kleine, auch körperliche Beschwerden gehabt. Und hat dann mit 9 auch die Diagnose ADHS bekommen. Aber damals hat mir der Familie auch gesagt, so, ja, eben ADHS, das ist, mit dem kann man einen Umgang finden. Es gibt Medikamente, die das sehr gut ansprechen. Sachen kann man sich auch wieder merken, mit dem Alter wird es meistens besser, man kann Sachen oft wiederholen. Aber beim Nico hat das dann doch nicht ganz so funktioniert. Es ist, viele Sachen sind nicht wirklich besser geworden mit dem Älterwerden. Er hat sich die Sachen auch nicht können merken, wenn man sie ganz oft wiederholt hat. Eben irgendwie die Wäsche ist immer wieder liegen geblieben, die Sachen sind, das Schulmaterial die ganze Wohnung verteilt, haben sie mir so ein bisschen Sachen erzählt. Und ja, und ich glaube, auch mit dem Alter ist es nicht, immer ein bisschen schwieriger geworden. Er war bei der Primarschule in der Regelschule gewesen, ist dann später in eine Kleinklasse gewechselt in der SEK, hat dort aber auch aus diversen Gründen Konflikte gegeben, hat ihm nicht mehr gepasst, ist auch gehandelt worden und ist dann an eine Privatschule gewechselt, hat dann auch eine Lehre angefangen und in einem Bioladen gearbeitet und eben dort, wie ich es erzählt habe, am Anfang ist es noch gut gegangen und dann irgendwie auf einmal ist das schwieriger geworden, Sachen zu merken, hat nicht mehr gewusst, wie die Sachen heissen und ich glaube, wirklich sehr viel Konflikt geführt, eben weil man kann sagen, hey, du bist jetzt irgendwie anfangs 20 und ich muss dir immer noch irgendwie die Wäsche nachtragen, das kann doch nicht sein, irgendwie andere können das auch in dem Alter. Der Nico ist dann aber eines Tages zu einem Psychiater gegangen und der hat ihm dort dann gesagt, dass er mit sehr höherer Wahrscheinlichkeit FOS hat.
Ich nehme an, für die Familie war das auch eine Art Entlastung, eine Erleichterung, das zu wissen.
Ja, ich denke, auf jeden Fall. Es ist noch glaube, gut 2 Jahre gegangen, bis die Familie das erfahren hat. Die Nico hat sehr viel selber mit dem klarkommen, weil das ist ja auch eine heftige Diagnose. Man weiss, das ist wie, ich kann da etwas und das ist nicht einfach, das wird nicht besser. Mit dem ist er klarkommen. Es ist auch eben ein Stigma dazu. Du hast eine Behinderung. Und mehr so ein bisschen fast in einem Nebensatz hat er das geglaubt, irgendwie 2 Jahre später seiner Mutter gesagt. Und die hat erstmal von gar nichts gewusst. Noch nie von dem gehört gehabt. Hat angefangen zu googlen und da irgendwie sich Videos und Dokumentationen reingezogen. Und ja, ich glaube, dann wirklich sehr viel klar geworden. Und ich glaube, sie haben ja gesagt, eben, sie hat sich erkannt, dass, ja, das sei ihr Sohn. Und ich glaube, es ist für sie schon auch eine Entlastung gewesen. Aber ich glaube, zuerst einfach mal zu wissen, ja, es gibt wie einen Grund dafür, glaube halt auch eben, es ist nicht selber geschuld. Und sie hat dann mir auch wirklich erzählt, dass es das erste, was sie dann gemacht hat, nachdem sie sich da informiert hat, das Handy für genommen und eine Sprachnachricht an Nico geschickt, um sich auch entschuldigen für irgendwie auch all viel die harten Diskussionen, die sie hatten, für die Vorwürfe, die dann manchmal schon gefallen sind. Und ja, ich glaube, seitdem ist das schon eine Entlastung für sie, weil man sich wie darauf einstellen kann, man weiss ein bisschen, warum die Sachen so sind. Sie haben jetzt, glaube ich, gewisse Sachen angefangen, wo man weiss, dass es Leuten mit FOS hilft, irgendwie ganz viele Sachen aufschreiben, Listen führen, halt wirklich regelmässig daran erinnern, weil es anders nicht geht. Aber natürlich ist es auch schwierig, weil man weiss, das wird jetzt so bleiben. Das wird sich nicht ändern. Man muss in den Zukunftsplan anpassen. Und das ist sicher nicht immer einfach.
FOS-DH, das ist sehr, sehr anstrengend im Alltag. Ich persönlich komme gut damit zurecht. Ich wünsche mir nicht, dass ich keine FASD hätte, aber ich wünsche mir ganz, ganz fest, dass nicht noch Menschen wie ich noch mehr von so Menschen wie ich geboren werden, weil gesund sein macht auf jeden Fall Spass.
Wir haben jetzt noch ein bisschen allgemein über FAS reden. Wie häufig kommt denn das Syndrom vor? Weiss man das?
Ja, es gibt Zahlen dazu. Es sind allerdings oft Einschätzungen. Es ist eine Krankheit, die sehr oft undiagnostiziert bleibt. Zu dem können wir nachher auch sicher noch mehr reden. Die Schätzungen für die Schweiz gehen davon aus, dass eine Prävalenz, heisst das, also das von 0,5% hat. Das heisst, von 0,5% von allen Kindern, die auf die Welt kommen, haben FOS, das Follen-Syndrom. Das wären bei so um die 80'000 Geburten pro Jahr in der Schweiz gegen die 400 Kinder. Dann eben, es gibt FOS, dann gibt es noch ein bisschen die leichte Variante. Das ist dann die fetale Alkoholspektrumstörung. Dort geht man von einer Prävalenz zwischen 1 und 4%, das ist eben eine sehr grobe Schätzung. Und das kann dann eben um die 2'000 Personen betreffen pro Jahr, also Neugeborene.
Hm. In deinem Text schreibst du, das sei die häufigste nicht genetische geistige Behinderung in der Schweiz. Warum weiss man denn so wenig über das?
Ja, das ist die grosse Frage, warum das so unbekannt ist. Ich glaube, es gibt da nicht eine einfache Antwort dafür. Sicher mehrere Gründe. Dabei muss man eigentlich sagen, dass es eigentlich etwas, was schon sehr lange bekannt ist, dass Alkohol Kinder krank macht. Es gibt immer wieder Zitat umgereicht, dass eben Aristoteles schon vor 300 Jahren vor Christus geschrieben hat, dass sind dumme, betrunkene Frauen ohne Verstand setzen auf Kinder in die Welt, die ihnen ähnelt. Aristoteles hat eine zweifelhafte Meinung von Frauen gehabt, aber das ist ein anderes Thema. Und aber auch in der Bibel zum Beispiel gibt es Stellen, die sagen, dass man eben schwangere Frauen nicht Alkohol trinken sollte, den Kindern zu lieb. Und aber dann eigentlich so in der Fachliteratur taucht es erst wieder so ein bisschen Ende der 60er Jahre auf, dass es da wirklich so ein bisschen behandelt wird und auch Diagnostiken erarbeitet werden. Es hat in den letzten 20, 30 Jahren sehr viel da. Aber dass es wie immer noch so unbekannt ist, glaube ich, hat auch viel mit dem Stigma zu tun. Also Alkohol ist wahnsinnig weit verbreitet. Niemand will gerne hören, dass Alkohol schlecht ist. Gerade auch, wenn man sich die Zahlen anschaut, ich glaube, es gibt vom Bund, die letzte Erhebung war 2018 gewesen, und die hat damals festgehalten, dass während der Schwangerschaft in der Schweiz jede fünfte Frau, also fast jede fünfte Frau, wöchentlich Alkohol trinkt. Und dass rund 6% von allen schwangeren Frauen einmal im Monat größere Mengen trinkt. Also das sind dann irgendwie mindestens 4 Gläser. Und ja, wenn man sich das anschaut, das ist nicht etwas, wo man dann besonders gerne irgendwie akzeptieren will.
Weiss man denn, ab wie viel Alkohol, ab wie viele Gläser in der Woche das Syndrom entsteht?
Das kann man so nicht sagen. Eben die Forschung, es ist noch nicht dort, wo man sich vielleicht gerne hätte. Was man sicher weiss, ist, dass je mehr und je öfters man trinkt, umso grösser ist die Gefahr. Ich glaube, es gibt auch so eine Tendenz, dass man sagt, die Menge ist entscheidender als die Häufigkeit. Aber es kann auch genetische Ursachen zum Beispiel haben, ob man jetzt anfälliger ist oder nicht. Und was es sicher nicht gibt, es gibt keine Menge, wo man offiziell kann sagen, das ist ungefährlich.
Hm.
Und das ist dann eigentlich auch der Grund, warum ich einfach abraten, halt sicher ist sicher, einfach gar kein Alkohol zu trinken. Aber ich habe für meine Recherche jetzt zum Beispiel auch mit dem leitenden Arzt vom Kinderspital Zürich geredet. Er ist auch außerordentlicher Professor für Entwicklungspädiatrie an der Uni Zürich. Und er hat wirklich aber auch klar gesagt, dass eine Frau, die jetzt einmal das Glas Prosecco getrunken hat während der Schwangerschaft, also muss kein schlechtes Gewissen haben. Mhm. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass dort schon etwas passieren kann, ist sehr, sehr klein.
Der Zeitpunkt vom Konsum ist, glaube ich, auch noch wichtig, oder?
Genau, auch das weiss man grob, dass eigentlich im ersten Trimester, also die ersten 12 Wochen, die Gefahr besonders gross ist, dass der Alkohol den Schaden verursachen kann, weil dort entwickelt das Gehirn sehr stark und ist, die Embryo ist sehr, sehr anfällig. Aber das Gemeine ist natürlich auch, das ist der Zeitraum, wo vielleicht viele Frauen gar noch nicht wissen, dass sie schwanger sind.
Hm. Du hast im Verlauf von deiner Recherche auch noch mit einem zweiten Betroffenen von diesem Syndrom geschwätzt. Und dort war es ein bisschen anders als beim Nico. Dort sind die Probleme nicht verschwunden, wo dann die Diagnose mal da war. Warum?
Genau, also vielleicht muss man auch sagen, dass natürlich Probleme beim Nico auch nicht verschwunden sind seit dort. Aber es hat mir sicher geholfen und das war eine grosse Erleichterung. Genau, mein zweiter Betroffener, den ich getroffen habe, das ist der Tim Schweizer. Heisst er im Text auch. Er tritt anonym auf. Er ist 21, er lebt bei einer Pflegefamilie, hat auch als Kind sehr schwierige Zeiten durchgemacht, auch seine Mutter hat Alkohol und Drogen konsumiert während der Schwangerschaft. Er hat sehr engagierte Pflegeeltern und dann wirklich auch schon viel recherchiert, eben was irgendwie, was das kann bedeuten fürs Kind und ist dann, glaube ich, schon vergleichsweise früh darauf gestoßen, dass eben das FOS oder FOSD existiert. Vor allem aus Berichten aus dem Ausland, wo das bekannter ist. Und ja, und er hat dann das angefangen, wo der Team dann Teenager wurde, ist ihm das dann so ein Schritt für Schritt zu sagen, wo er auch Fragen gestellt hat. Das war für Tim, glaube ich, sehr schwierig am Anfang, auch zum Akzeptieren. Ich glaube, auch bis heute hadert er auch mit dem. Und, aber doch hat er halt, wie das Wissen nachher auch können brauchen, um an Institutionen in der Schule halt einmal ein bisschen sagen, warum er vielleicht Sachen vergisst oder warum er für gewisse Sachen mehr Zeit braucht. Aber sie haben mir jetzt auch erzählt, dass sie sehr häufig auf Unverständnis gestoßen sind. Oder dass man dann so sagt, ja. Und dann aber eben zum Beispiel auch in dem Betrieb, wo er die Lehre gemacht hat als Koch, wo eigentlich spezialisiert ist für Menschen mit Beeinträchtigungen, dass man dann dort doch auch immer wieder zusammengeschissen hat oder mit der Kündigung gedroht hat, weil er so viele Sachen vergisst. Oder dass ihm, glaube ich, zum Beispiel auch mal eine ausbildende Betreuerin, eben wie gesagt, er soll es nicht so dumm tun, es sei gar nicht so, als hätte er kein Bein und könnte keine Steine laufen, er soll sich auch mal ein bisschen zusammenreissen. Und das ist eigentlich das Perfide daran, weil mal, es ist für den Team genau so, als würde man jemandem sagen, der kein Bein hat, der soll Steine hochlaufen. Er kann das nicht anders. Das ist halt auch das Problem, man sieht das den Leuten nicht an. Und ich glaube, das ist wirklich eine von den ganz grossen Herausforderungen, dass von außen merkt man das nicht, dass Personen FOS oder FOSD haben. Sie sehen ganz normal aus, sie reden ganz normal, aber sie haben halt doch ticken ein bisschen anders.
Dann lerne ich Menschen kennenlernen und sie denken nicht daran, ich könnte eine geistige Einschränkung haben und plötzlich läuft etwas schief in meinem Ablauf, ich vergesse etwas, ich weiss nicht, was ich machen muss und dann bin ich überfordert. Und wenn ich dann überfordert bin, kann es sein, dass ich relativ impulsiv wird und ja, manchmal muss ich dann das erklären, wie ich halt bin.
Gibt es denn spezifische Angebote für Leute, die betroffen sind, direkt oder als Angehörige?
In der Schweiz kaum. Also ich habe wirklich auch mal geschaut und zum Beispiel es gibt so Übersichtsseiten für Selbsthilfegruppen in der Schweiz und wenn man dort zum Beispiel das Stichwort Autismus gibt, findet man über 100 Selbsthilfegruppen oder bis zu 100. Zu FASD keine einzige. Es ist wirklich nicht aufgeführt. Dabei ist FASD also als Spektrum häufiger als zum Beispiel Autismus. Auch die wenigen Informationen, die man so ein bisschen bekommt, wenn man irgendwie FASD Schweiz eingibt, das sind meistens irgendwie Fachartikel oder so ein bisschen allgemein gehaltene Informationen von Sucht Schweiz oder so Pflegefamilienvereinigungen. Und aber auch dort geht es eigentlich weiter. Sie verweisen eigentlich alle immer auf Informationen aus Deutschland. Dort gibt es nämlich sehr viele aktivere Gruppen, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind. Häufig auch basierend auf Lobbying von betroffenen Personen, von betroffenen Pflegefamilien, die sich da also noch ein bisschen selbsthilfemässig aufgebaut haben, gegenseitig informieren und halt vor allem auch viel Lobbying betreiben. Einerseits bei Institutionen, bei der Politik aber auch und auch bei den Medien. Das, zum Beispiel in Deutschland gibt es wirklich viele grosse Medienhäuser, haben schon mal einen Beitrag gemacht. In der Schweiz finden wir kaum etwas. Und haben eben zum Beispiel auch die Bühne regelmässige Treffs an, wo zum Beispiel Jugendliche, die FASD haben, sich treffen können. Und ich habe auch ein Interview geführt mit denen. Und dort haben sie mir auch gesagt, das sei wahnsinnig wichtig für die. Die können wahnsinnig profitieren und einfach mal so untereinander sein, an einem Ort sein, wo man sich versteht, wo man jetzt nicht irgendwie sich immer erklären muss, wo das Verständnis gross dafür ist, wenn man mal irgendwie ausdickt oder mal keine Nerven hat oder halt wieder etwas vergessen hat. Die passen sich dann natürlich auf das an. Also, haben wir gesagt, wenn so ein Treff ist am Freitag, dann schreiben sie erst mal eine Woche vorher das SMS, hey, gell, am Freitag ist dann ein Treff, dann irgendwie am Mittwoch nochmal und dann am Freitagmorgen nochmal. Und dann arbeiten es dann auch die meisten. Aber das halt, wie das mitdenken. Aber in der Schweiz gibt es so etwas nicht.
Gibt es denn Anzeichen dafür, dass sich das könnte ändern könnte, dass so Angebote bald in der Schweiz könnte, vorhanden sein?
Ja, es ist sich etwas am Tun in der Schweiz. Die Schweizer Fachstelle für die Pflegefamilien ist gerade dran, Familien zu vernetzen. Hat jetzt auch schon 2-3 Mal solche Treffs durchgeführt. Das erste Mal im Winter vor einem Jahr. Und jetzt auch der Pflegevater vom Team Schweizer möchte eine Anlaufstelle aufbauen für betroffene Jugendliche und Pflegefamilien.
Danke, Jan.
Danke, Philipp.
Den Text von Jan Bolliger würde ich sehr gerne verlinken im Episodenbeschreibung zu dieser Folge. Das war sie. Die aktuelle Ausgabe von «Apropos», diese Folge produziert Sarah Spreiter. Ich spreche mit Jan Bolliger. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.